Another visitor. Stay a while. Hack the planet.
Ein Podcast über alte Programme von zwei jungen Männern. Heute mit Jasper Wiegratz und Christian Stankovic. Hallo Jasper.
Hallo Christian.
Erinnerst du dich noch an das Jahr 1994 und was damals passiert ist?
Schwierig, weil ehrlich gesagt war ich da noch nicht geplant und mit ein bisschen Glück kannten sich meine Eltern schon damals in Hamburg. Und du so?
Ja, also ich war damals 4 Jahre alt. Wir hatten einen 486er von Eskom zu Hause. Auf dem lief ein brandneues MS-DOS 6.22 und Windows 3.11. Für Doom 2 war ich damals zu jung, aber Jazz Jackrabbit konnte ich dann später nachholen.
Was ist das?
Jazz Jackrabbit, das ist ein grandioses Plattformer-Game. Also da spielst du so einen Hasen auf Steroiden, könnte man sagen. Und ist vielleicht so ein bisschen, könnte man sagen, so eine Vorgängerversion von Sonic vielleicht. Ja, also so ein ähnlich pumpendes Spiel, das dich wirklich an den Rand deiner Reaktionsfähigkeit bringt. Das konnte ich damals wunderbar spielen. Heute würde ich sagen, sieht es vermutlich nicht mehr so aus. Auch ein Spiel von Epic Mega Games. Ich glaube, so eins der bekanntesten MS-DOS-Sidescroller aus der Zeit.
Ah, ist an mir vorbeigegangen.
Dann kannst du das gerne nachholen. Link gibt es dazu in den Shownotes. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, ebenfalls erschienen 1994 ist die erste Version des Netscape-Browsers, Mosaic Netscape 0.9. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Vielmehr wollen wir beide darüber sprechen, dass 1994 auch die erste Testversion von Red Hat Linux erschienen ist und später sogar die Beta 0.9. Und damit hast du dich ja auch schon mal beschäftigt.
Genau, das war das Halloween-Release und vor der Version 1.0, damals noch ausschließlich auf CD von Mark Ewing herausgegeben, bekannt als derjenige auf dem Campus der Universität, der mit dem roten Hut herumläuft, also mit dem roten Filzfedora, den man bei Computerproblemen fragen konnte. So hat sich ja auch der Name etabliert.
Ja, sehr schön. Also man sieht auch in den Shownotes, wo wir ein paar Artikel und Blogposts verlinkt haben, ein frühes Cover. Und da muss man sagen, da ist der rote Hut wirklich außerordentlich lang. Also das sieht mehr aus wie so ein riesiger Zylinder von irgendeinem Zauberer aus einem schlechten Cartoon aus der Zeit. Nur, dass er eben rot ist. Auf jeden Fall auch sehr, sehr unterhaltsam. Aber ich glaube, bevor wir da einsteigen, müssen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück machen und müssen mal so einen Blick auf die frühen Linux-Distributionen der 90er werfen. Denn heute gibt es sehr viele Linux-Distributionen, mehrere hundert. Und damals war das aber nicht so. Und in den 90ern kann man sagen, die vermutlich erste Linux-Distribution war etwas, das SLS hieß, Soft Landing Linux System. Das ist im August 1992 erschienen und wurde bis 1993 entwickelt, also nicht sehr lange, könnte man sagen. Und davon abgezweigt wurde aber Slackware. Und das ist eine Distribution, die gibt es seit 1993 und wird auch immer noch aktuell entwickelt. Die aktuelle Version ist nämlich Slackware 15.0 von 2022. Hast du damit mal gearbeitet?
Nee, die hattest du dir aber ja angeguckt, ich glaube vorletztes Jahr, und auch noch herausgefunden, der Humor ist unverändert seit 1993 bestehen geblieben in den Message of the Day Nachrichten.
Ja, genau. Wobei, da haben wir dann im Nachgang noch über das nächste Rabbit Hole herausgefunden, dass das Paket gar nicht von Slackware kam, sondern ich glaube vom OpenBSD-Projekt oder von irgendeinem anderen BSD-Projekt. Wir wollen hier natürlich niemanden jetzt hier beschuldigen. Und daher kam das. Aber nichtsdestotrotz ist das halt schon so eine Zeitreise, da stimme ich dir zu. Also es fühlt sich halt an wie so ein altes Linux-System von damals, also hat auch ein Init-System damals noch gehabt und kein System, die, ich glaube, das ist auch heute immer noch so. Und auch so diese ganzen Text-Interfaces, das hat schon harte Retro-Vibes. Und das meine ich nicht despektierlich, das ist halt eben einfach, ich glaube, die Leute, die heute Slackware benutzen, die tun das halt, weil sie es damals schon gerne getan haben und diese Experience genauso heute wieder weiterhaben wollen. Von Slackware wiederum selbst wurde SUSE abgezweigt oder SUSE, wie man sagen könnte, damals noch mit U's voneinander getrennt, was auch daran liegt, dass es halt mit dem Firmennamen zu tun hat, denn das war früher nicht die Kurzform SUSE, die wir heute kennen, sondern das war ein Akronym für Software- und Systementwicklung, also ein typisch deutscher Name, deutscher kann er eigentlich nicht klingen.
Kleines U, sinnvollerweise, weil und dann haben sie es ja später in All Caps SUSE umbenannt.
Ja, Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege regelmäßig noch E-Mails, wo Leute SUSE so schreiben wie in den 90ern. Das macht mich komplett fertig.
Also ich lese mindestens einmal am Tag Red Hat zusammengeschrieben und OpenShift mit einem kleinen S. Also das finde ich ja noch recht originell, dann SUSE mit der alten Schreibform zu belassen. Finde ich auch schön.
Ähnlich anstrengend finde ich Mac, wie die, also der Mac, der Computer, wie die Mac-Adresse geschrieben. Mhm. Das, aber gut, bevor wir uns hier in typografischen Spitzfindigkeiten verlieren. Also daraus wurde dann später SUSE Linux, konnte man als Box kaufen und noch später dann eben OpenSUSE. Und ebenfalls eine relativ alte Distribution seit dem 9.11.1993 ist Debian. Da haben wir ja auch schon mal eine Episode zu veröffentlicht. Und was hat das jetzt alles mit Red Hat zu tun? Naja, erstmal nichts, aber das ist so die Auswahl der Distributionen, die es damals so gab. Und 1994 wurde diese Liste eben einfach um Red Hat Linux erweitert. Denn da erschien eben die erste Version, die 0.9 Beta, am 31.10.1994. Und du hast schon gesagt, das ist natürlich Halloween und deswegen heißt das Release auch Halloween. Die haben ja damals auch spaßige Namen gehabt, ne? Du hast dir ja ein paar Versionen angeguckt und die haben alle so lustige Namen. Mother's Day ist so ein weiterer Name, Picasso, Rembrandt, Colgate oder Colgate. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine Anspielung auf die Zahnpasta ist. Ich hoffe mal nicht. Ja. Genau, also das ist die erste Version. Also man kann sagen, Red Hat Linux ist nicht so alt wie Slackware und Debian, ist aber älter als die meisten anderen Linux-Distributionen, die es heute so gibt und war damals auch die Basis für viele andere Distributionen, die später erschienen sind. Zum Beispiel Mandrake oder Mandriva Linux, das haben vielleicht auch die Zuhörenden schon mal gehört, das basierte ursprünglich auch mal auf Red Hat Linux. Und was ich so interessant finde, wir arbeiten ja jetzt beide mit Red Hat Technologie, da ist ja der RPM-Paketmanager, der ist ja Standard. Also den haben wir schon früh kennengelernt. Vielleicht auch, weil wir nicht in den 90ern mit Linux angefangen haben, sondern ein paar Jahre später. Also den gab es schon relativ früh, seit der Red Hat Linux-Version 2.0 von 1995 nämlich. Und der hieß früher Red Hat Package Manager und jetzt nur noch RPM Package Manager. Aber früher hieß der gar nicht so, hast du rausgefunden, denn das Ding hieß früher RPP.
Genau, also ich habe eine CD gefunden, die auch von Red Hat verlinkt wurde in einem Blogartikel für das Halloween Red Hat Commercial Linux 0.9 Beta Release und da war ein Ordner drin mit vielen RPPs, mit Software, die man auch heute noch kennt. Also die Core Utils, würde man sie nennen, sind da als RPPs drin und das ist eine Abkürzung für das Red Hat Program Package. Und wurde dann ja erst umbenannt in Red Hat Package Manager und dann in RPM Package Manager, um den Firmennamen aus der Standardtechnologie zu entfernen. Und also ich finde es grundsätzlich auch mit dem Hintergrund, wie Linux entstanden ist und sich die Distributionen daraus gebildet haben, einfach extrem interessant, dass sich also Anfang der 90er schon so viel getan hat. Das ist ja in den jüngsten Jahren, nachdem Linus Torvalds die ersten Versionen ins Usenet veröffentlicht hat, scheinbar schon so entstanden, dass dann angefangen mit Debian, mit Slackware, dann aber auch der Mark Ewing mit Red Hat Distribution gebaut haben, um Software-Pakete zusammenzuschnüren und die Installation zu erleichtern von so einem System.
Ja, und vor allen Dingen, es gab wirklich viel Software damals schon, die man heute kennt. Ich sehe hier zum Beispiel einen Apache in der Version 1.3, ich sehe GNU Screen, ich sehe Minicom als Commands, Telnet Client und ja, das sind alle so Tools, die benutzt man auch heute noch in Teilen. Also ja, vieles, was wir heute kennen, gab es damals schon. Interessant, dass ein Großteil der Innovation auch damals schon getätigt wurde.
Ja, und X-Tetris, damit der Spaß nicht ausgeht, als X11-basierte Tetris-Version und X11 war damals, glaube ich, schon ziemlich etabliert aus der Unix-Welt heraus, oder?
Ja, also das gab es auch. Und was auch früh mit dabei war, ganz, ganz wichtig, Doom 1.0, auch hier in der Version enthalten. Weil man muss ja auch irgendwie zwischendrin mal so, wenn man produktive Dinge tut, auch mal sich 10 Minuten abschalten. Und dann ist natürlich eine Runde Doom auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, und nichtsdestotrotz, also dieser Paketmanager, der ist dann auch zum LSB-Standard geworden und SUSE hat den übernommen. Also SUSE benutzt ja auch heute noch das RPM-Paketformat. Die haben zwar einen eigenen Paketmanager, Zipper ist das in der aktuellen Iteration, aber auch da kommt das Paket zum Einsatz, also die Technologie als solche. Und was ich ganz interessant fand, das war mir gar nicht so bewusst, bevor wir uns mit dem Thema mal näher beschäftigt haben, auch Nicht-Linux-Betriebssysteme unterstützen RPM. Also IBM iX zum Beispiel ab der Version 5, hieß ja auch 5L für Linux, unterstützt RPM, da gibt es auch eine Paketverwaltung und sogar Novel NetWare unterstützt das RPM-Dateiformat und das war mir so jetzt nicht bekannt.
Da fällt mir gerade ein, wenn du dich jemals auseinandergesetzt hast mit Jailbreaking von iOS-Geräten oder iPhone-OS, wie es früher hieß, die haben ja den APT-Paketmanager portiert, quasi von Debian oder aus der Debian-Welt auf das iPhone für diese Homebrew-Applikation, die man dann auf dem iPhone installieren könnte. Also das mal als Gegenbeispiel, dass auch APT es aus Linux heraus geschafft hat.
Ach spannend, okay. Das war mir jetzt überhaupt nicht bekannt. Aber muss zugeben, in dem Game bin ich nicht so drin. Aber es ist schon echt interessant, dass viele Techniken, die aus der Linux-Ecke kommen, dann auch noch auf anderen Plattformen zum Einsatz kommen. Und vielleicht steigen wir mal ein, wie damals Linux überhaupt vertrieben wurde. Weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber 1994 hätte ich wahrscheinlich kein Internet gehabt, wenn ich älter gewesen wäre, sondern wenn dann vielleicht so eine schnöde Einwahlverbindung mit 28K oder irgendwie sowas. Das heißt, so eine CD, die war ja auch damals schon 600, 700 Megabyte groß, die hätte ich vermutlich nicht in adäquater Zeit heruntergeladen bekommen. Aber damals war es auch en vogue im Buchhandel CD-Boxen anzubieten. Und ich habe hier auch zum Beispiel so eine Box liegen, das ist die Red Hat Linux 6.1 Deluxe Edition. Und das ist ein richtiger Brocken. Also das ist echt eine große, schwere Kiste. Da sind 2, 3 dicke Handbücher mit dabei, ein paar CD-ROMs und vor allen Dingen auch Boot-Floppies. Denn damals konnten Rechner nicht notwendigerweise auch von CD booten. Die meisten Rechner hatten überhaupt kein CD-Laufwerk. Das heißt, das hast du irgendwo aftermarket nachgerüstet. 200 D-Mark hat das erste 8-fach Mitsumi-Laufwerk gekostet, das wir eingebaut haben in unseren 486er, kann ich mich noch dran erinnern. Und ja, das BIOS war nicht in der Lage, davon zu booten, deswegen brauchtest du eine Boot-Diskette. Und die war dann eben in der Lage, am IDE-Bus dein Standard-CD-ROM-Laufwerk zu erkennen und dann davon weiter zu booten. Und ich glaube, das ist so etwas, das ist heutzutage relativ schwierig noch nachzuvollziehen und vor allen Dingen das nochmal neu zu durchleben. Also du hast dich ja damit auseinandergesetzt, wie man so ein altes Red Linux in der VM betreiben kann. Und ich glaube, da gab es nicht nur eine ISO für ein Floppy-Image, sondern ich glaube so 7, 8 habe ich gezählt.
Ja, das war tatsächlich am Halloween-Tag. Da haben wir auch zusammen dran gesessen und überlegt, bekommen wir das Halloween-Release von Red Hat Linux 0.9 nochmal zum Laufen? Und ich weiß, du bist ja einigermaßen investiert im Bereich Hardware. Das ist bei mir jetzt nicht so der Fall. Ich habe insbesondere keinen Computer aus dem Jahr 1994 oder mit ähnlicher Technologie mehr rumstehen. Möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Und deswegen war jetzt die Alternative, gut, dann wird das eben virtualisiert. Also auf einem sehr modernen System. In meinem Fall war es jetzt hier ein Linux-Server, den ich im Homelab rumstehen habe, mit Unraid. Ja, letztendlich machen wir KVM und können darauf virtualisieren und müssen natürlich schauen, dass wir das Libvirt bzw. KVM-Virtualisierung in das Jahr 1994 zurückversetzen, soweit es nur geht. Wie gesagt, Red Hat verlinkt auf dem Blog eine auf archive.org verfügbare DVD oder eher gesagt CD von 1994 von Red Hat 0.9 und die könnten wir natürlich als Bootmedium nutzen, dachte ich zuerst und habe die mal entpackt und die README da drin gelesen. Das ist eine Sammlung von HTML-Dateien, die wir finden. Und da steht drin, wenn wir anfangen wollen, holen wir uns als erstes natürlich eine Floppy, wie du schon sagtest, weil nicht alle Computer konnten damals von einer CD booten und diese CD ist auch definitiv nicht bootfähig. Also sucht man sich anhand einer Entscheidungsmatrix, ja, welche Kernel-Version willst du haben, brauchst du Netzwerksupport, brauchst du Unterstützung im Kernel für ein bestimmtes CD-Laufwerk oder für eine Soundblaster-Soundkarte, suchst du den richtigen Kernel raus und brennst den auf die Floppy drauf. Und genau das habe ich gemacht, beziehungsweise habe ich mir einfach das richtige Kernel-Image genommen und in meiner VM als virtuelle Floppy-Gerät drangehangen. Und ich bin mal so durchgegangen bei libvirt, KVM, was kann ich alles einstellen an VM-Optionen. Und ich habe quasi alles auf jeweils die älteste Technologie zurückgedreht, die ich finden konnte. Also zum Beispiel die paravirtualisierten Geräte, immer auf das, was mir am ältesten vorkam, zurückgestellt. Zum Beispiel ETH 1000 für Netzwerk und so weiter. Wobei, über Netzwerk brauchen wir ja gar nicht mehr reden. Ja, und es hat nach einigen Anläufen dann geklappt mit dem Booten. Das heißt, man wird dann begrüßt von einem offensichtlichen Konsolenbildschirm mit einer Textoberfläche. Und ich war sehr positiv überrascht, dass es damals schon so ein Installer, in dem man dann landet, so aussieht, wie wenn ich ein RHEL oder ein Debian über den Text-Based Installer installiere. Also dann habe ich ein Startmenü und ja, dann machen wir den üblichen Prozess, Festplatten erkennen und dann Partitionen anlegen und dann die Softwareauswahl, User-Accounts anlegen und so weiter. Es ist weiter next und am Ende installiert er dann durch. Also so die Theorie. Und da hat sich der Mark Ewing und möglicherweise diejenigen, von denen er Hilfe bekommen hat, damals schon ja, sehr viel Mühe gegeben, dass auch eine Installation von einem RHEL oder einem Red Hat Linux so einfach wie möglich gemacht wird. Und weil das ist ja letztendlich der Vorteil, den so eine Distribution gibt. Natürlich kann ich mir einen Kernel nehmen und selber die Software dafür kompilieren, aber wir haben eine CD, wir haben eine Anleitung und das Ganze wird für den Benutzer geführt dargestellt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, sehr weit bin ich nicht gekommen. Ich war schon erstaunt, dass das mit relativ wenig Aufwand das ganze System bootfähig war. Einmal ist es mir auch passiert, als ich das Floppy-Image falsch gemountet habe, sind nur Nullen und Einsen über den Bildschirm geflossen. Also wirklich, der ganze Bildschirm war voll mit sich wiederholenden Nullen und Einsen. Ich glaube, da war im BIOS irgendwas falsch. Auch super interessant. Aber die erste Floppy reicht natürlich nicht. Das heißt, wir müssen dann die nächste und die nächste und die nächste Floppy nachladen. Und tatsächlich hat das gestartete Betriebssystem bzw. der Kernel, in dem ich dann war, kein Gerät erkannt. Keine virtuelle CD-Laufwerk, kein virtuelles Floppy-Laufwerk. Also das BIOS hat gebootet davon, aber dann ging es mit der CD nicht weiter. Und tatsächlich ist da eine explizite Unterstützung von bestimmten CD-Laufwerken vorhanden. Das sind alte CD-Laufwerkmodelle, die man über Google kaum noch finden kann. Und eins von diesen hätte ich dann ja physisch oder virtuell bereitstellen müssen. Und dann habe ich es an dem Tag dann für die ferne Zukunft verlegt, das nachzuholen.
Waren ja auch SCSI-Laufwerke und sowas habe ich dann gesehen. Also es gab so ein paar IDE-Laufwerke, dann gab es auch sehr spezifische Philips-Laufwerke, die du an eine sehr spezielle Soundkarte anschließen musstest, und aber auch sogar schon SCSI-Laufwerke.
Ja, und dann hatte ich kurz überlegt, entweder mache ich eine CD-ROM-Installation, dafür muss ich dann ein kompatibles CD-Laufwerk bereitstellen. Genau, die hießen CDU 535 oder NEC, also NEC 260 oder LMSCD, hatte ich alles jetzt nicht da, weder virtuell noch Hardware. Und die Alternative wäre eine NFS-Installation gewesen. Dann dachte ich kurz, hey, okay, wenn ich es jetzt schaffe, diesen Kernel, der nicht mal meine virtuellen CD-Laufwerke erkennt, wenn ich das schaffe, den an ein virtuelles Netzwerk dran zu hängen in KVM, könnte ich mir ja irgendeine andere VM daneben stellen, die einen NFS-Server bereitstellt und dann die Installationsdaten darauf packen, die der Installer braucht für den Rest. Dann habe ich aber nochmal nachgedacht und nein, also ein Linux-Kernel von 1994 bekomme ich sicherlich nicht mit einem modernen NFS-Server dazu, sich da Daten zu laden.
Eher nicht. Aber NFS gab es, jokes on you, damals tatsächlich schon. Also NFS V2, die zweite Iteration, die ist sogar schon 1989 erschienen und V3 kam kurz danach 95. Also man unterschätzt manchmal, wie alt das Ganze schon ist. Und selbst das aktuelle NFS 4, wie es ja häufig genannt wird, da gibt es die RFC-Spezifikation schon seit 2000 und wurde auch 2003 nochmal geupdatet und 2015. Also das ist alles schon ganz schön alt, was wir so alltäglich hier als Infrastruktur ansehen.
Genau. Sag mal, Christian, wie oft hast du denn, ich sag mal so zum Beispiel im beruflichen Kontext, mit IPv6 zu tun?
Das ist so ein Thema, wie sage ich es? Das kommt eher so gar nicht vor.
Du weißt, aus welchem Jahr die IPv6-Spezifikation ist?
Die war doch auch schon Ende der 80er, oder? Die ist relativ alt auch schon.
Ich glaube 1996. Aber
Dezember 95, sagt hier die Webseite. Ja. Krass, okay.
Genau, also unser Red Hat Linux 0.9 war ganz kurz vor der IPv6-Standardisierung.
Wahnsinn.
Und das ist 30 Jahre her.
Das ist bitter, wenn du mal guckst, wie wenig das verbreitet ist heutzutage.
Ja, was auch interessant war, ich hatte ja in diesem Live-Kernel, der nach einer CD mit Installationsdaten schreit, den Bedarf, mich mal umzuschauen und zu gucken, okay, ich habe jetzt hier wieder ein anderes virtuelles CD-Laufwerk drangehangen, erkennt er das? Und man hatte über den Installer die Möglichkeit, in eine Shell zu fallen. Ja, das ist ja bei einer modernen Linux-Installation CD auch so. Und ich bin da nicht zurechtgekommen. Also es gibt diese Core-Utils und so ein LS, um sich mal umzuschauen, das gibt es alles nicht. Also es ist wirklich extrem gewöhnungsbedürftig gewesen und es war wirklich im Grunde genommen von den Dingen, die man kennt, eine Bash, in der ich drin war, und es gab ein Perl. Also das Perl ist sicherlich das Nützlichste gewesen. Das heißt, alles, was ich so normalerweise über eine Command-Line tue, hätte ich über Perl machen können oder einiges davon. So, erstmal in Verzeichnis reinschauen und so weiter. Und die Idee wäre natürlich gewesen, dass ich unter Slash Dev ein Laufwerk finde und sehe, okay, es wird wenigstens erkannt. Aber das, also dann in Perl mir meine Shell zu Ende zu programmieren, da hatte ich echt keine Lust drauf.
Verstehe ich überhaupt nicht. Ja, es ist bemerkenswert, dass du so weit gekommen bist, denn ich habe das parallel auch mal versucht und ich bin da kläglich dran gescheitert. Also was man halt anmerken muss, ist, dass es wirklich alte Hardware, die hier benötigt wird. Und dafür gibt es auch spezielle Emulatoren. Also du bist jetzt mit KVM und QEMO quasi zum Ziel gekommen, aber es gibt auch ein Projekt, das heißt Bosch, spricht man es glaube ich aus, oder Box, das ist so ein 32-Bit-x86-Emulator, der in C++ geschrieben ist, und der ist natürlich signifikant langsamer als so eine VM, wie du sie jetzt benutzt hast, weil so eine VM nutzt natürlich auch die Hardware-Beschleunigung der CPUs, die wir ja auch schon seit sehr langer Zeit drin haben, aber bei so einem alten Betriebssystem ist das vermutlich zu vernachlässigen. Das heißt, all das, was so ein Rechner aus der Zeit ausmacht, so eine 386er CPU, irgendwo vielleicht so ein DMA-Controller, BIOS-ROM, RAM, auch gewisse alte Netzwerk- und Grafikkarten, du hast ja jetzt auch schon so ein paar Typen genannt, also so eine NE2000-Netzwerkkarte, die Älteren werden sich erinnern, der Soundblaster 16, das kann dieses Teil eben alles emulieren. Das ist das Nächste, was ich mir nochmal anschauen will, denn da habe ich auch ein paar Hinweise im Netz gefunden, wie man das entsprechend konfiguriert. Da muss man halt wirklich sehr viel mit manueller Kommandozeilen, Parameter und Konfigurationsdateiarbeit tun. Und so eine VM, die ist natürlich schön auch mal auf dem heimischen NAS zusammengeklickt. Und ich bin auch in diese Falle reingestolpert mit dem Image, das nicht booten wollte. Und dann ist mir eingefallen, dass ja auf diesen Floppies, wie auch damals die meisten Betriebssysteme oder die Linux-Installation, nicht Grub zum Einsatz kommt, sondern Lilo, der Linux-Loader. Hast du den vorher schon mal benutzt?
Ja, ich glaube, den konnte man damals auswählen anstelle von Grub in der Ubuntu- oder Debian-Installations-CD. Da ist mir auch eingefallen, also das waren ja CDs damals und du hast ja auch selber noch die CD-Box mit Red Hat Linux 6.1. Ich bin damals auch so an das Linux gekommen. Das war, lass mich lügen, das war jetzt bestimmt nicht die Computerbild, aber die Zeitschriften, die man so an einer Tankstelle kaufen konnte, wo dann tatsächlich immer mal wieder so eine Linux-CD drin war. Und das war bei mir dann am Anfang Ubuntu in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das war ja damals, da gab es ja alles Edubuntu, Kubuntu und so. Und für mich fing das so ums Jahr 2007 herum, glaube ich, an, auf einem ThinkPad T30.
Sehr schön.
Also ich glaube, du warst ja in Mitte der 90er, zwar schon geplant, aber auch noch mit Windows 3.11 unterwegs.
Ne? Das stimmt, ja. Also da war noch nicht dran zu denken. Aber ich glaube auch, mit dem Lilo wäre ich nicht warm geworden. Also das ist so, der ist wirklich sehr unflexibel. Das heißt, es gibt eine Config-Datei, wo man eben einträgt, auf welchen Partitionen da die Bootdateien liegen und wie die Einträge heißen sollen. Und das Problem ist, und das ist echt eine fiese Stolperfalle, man muss jedes Mal, wenn man jetzt den Kernel updatet, muss man Lilo ausführen, weil dann halt eben die aktualisierte Datei auch an die entsprechenden Stellen im Bootloader geschrieben wird. Das ist was Grub dann automatisch konnte. Also Grub kam 95 raus und hat dann vieles vereinfacht. Und Lilo war halt wirklich ein simples Stück Software. Und das konnte auch wirklich nicht sehr gut mit Fehlern umgehen. Also du hast dann halt beim Booten gesehen, da stand dann halt nur L oder LI, aber du wusstest jetzt nicht genau, was das bedeutet. Da musstest du in der Doku nachlesen und hast dann halt gesehen, okay, wenn jetzt nur LI und nicht LIL oder Lilo steht, dann liegt es an diesem und an jedem. Da ist irgendwo die Festplattenarchitektur in der Config-Datei falsch hinterlegt oder sowas. Und das ist wirklich, wenn das deine erste Berührung mit einem neuen Linux-System ist, naja gut.
Ja, und den Lilo, den hattest du eben auch, um den Kernel anzustarten von der Red Hat 0.9 Installations-DVD. Du gibst quasi ein, wenn er dich danach fragt, Linux, und dann, ja, im Grunde genommen deine Gerätekonfiguration. Zum Beispiel, wenn du ein Adaptec 1510 Gerät hast und einen Soundblaster an SCSI, dann musst du AH152X ist gleich und dann die Portnummer eingeben nach dem Linux und dann kannst du davon booten. Und also es gibt eine automatische Hardware-Erkennung, wenn du einfach nur Enter drückst, aber die hat bei mir zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert.
Ja. Aber es ist ja zum Glück später besser geworden. Also das war ja nur die erste Beta. Dann gab es am 3. November die erste Version 1.0 Mother's Day. 95 im September hatten wir dann 2.0. Und auch ein Jahr später, 96, folgte die 303 Picasso. Und das war insofern interessant, weil es die erste Version mit Unterstützung für die Compaq-Alpha-Prozessoren war. Also die RISC-CPUs, die Compaq zu der Zeit gebaut hatte, die dann später sich HP einverleibt hatte. Also auch da konnte man relativ früh schon die Hardware nutzen, sei es jetzt für Workstations oder für Server. Und 96 auch 4.0, das war die erste Version mit Unterstützung für die Sun Spark CPUs. Also wenn das Lebensmotto damals war, we have joy, we have fun, we have Linux on our Sun, dann war das auch machbar. Und das ist schon lustig, wenn du so eine exotische Unix-Hardware hast, aber du fährst halt kein Solaris drauf, sondern eben dein Red Hat Linux, und das war damals machbar. 97 kam dann 5.0 Hurricane, 6.0 Hedwig. Da frage ich mich, was da die Anspielung ist. Also ich nehme mal an, dass es hier nicht um den Vogel von Harry Potter geht. Denn wobei, ist Harry Potter nicht auch Ende der 90er rausgekommen, der erste Band? Das hätte man jetzt mal, das wäre jetzt mal interessant, ob das eine Anspielung darauf ist.
Good point, ich glaube, du hast recht.
Tatsache, ja. Also 97 kam das in UK raus. Das könnte eventuell eine Anspielung sein. Aber wie dem auch sei, 7.0 folgte dann im September 2000. Und so gingen die Versionen hin bis zu der Version 9, also bewusst nicht 9.0. Die hat den Codenamen Shrike getragen und ist am 31. März 2003 als letzte Version veröffentlicht worden. Und damit habe ich auch ein bisschen experimentiert damals. Also ich habe 2005 angefangen, mich mit Linux ernsthaft zu beschäftigen. Ich hatte vorher so 2001, 2002 schon so ein bisschen mit SUSE herum experimentiert. Da waren halt, wie du schon richtig sagst, in der Bahnhofszeitschrift damals die Computerbild, waren dann halt auch schon CDs mit dabei. Und als Teenager dachte ich mir, naja, ich hätte gern so ein Betriebssystem, das weniger anfällig für Viren ist. Denn da hat man so die ersten Interneterfahrungen schon gesammelt. Und habe dann das mal ausprobiert, aber da habe ich so ein bisschen mir schwer getan mit der Konfiguration von Grafikkarten und Bildschirmen. Und da bin ich dann auch irgendwann mal bei Red Hat Linux 9 gelandet. Und das war eine ganze Ecke besser, muss ich sagen. Also ich fand auch den Look and Feel ganz nett. Ich kann es gar nicht beschreiben, was ich daran so schön fand. Aber so dieser Stil, wo du diagonal und horizontal diese Linien in den Fensterdekorationen hast, das war halt ganz ikonisch damals für den Desktop, den Red Hat da hatte. Und das fand ich einfach optisch sehr, sehr schön.
Weißt du noch, ob das GNOME 1 dann war oder GNOME 2 schon? Na, GNOME 2 kam ja ein paar Jahre später sicherlich erst.
Also der Standard-Desktop war damals eigentlich sogar KDE, wenn ich es richtig weiß. Du hast natürlich optional auch nochmal dann einen GNOME bekommen. Und GNOME selbst ist ja ein bisschen älter als KDE. Also KDE ist ja auch ein recht frühes Projekt. Das wird gerne mal unterschätzt, weil Leute denken, das wäre gar nicht so alt. Aber es war im Endeffekt einer der ersten großen Desktops. Das ist nämlich schon 96 rausgekommen. Und GNOME wiederum kam erst 99 raus. Also das könnte dann zu der Zeit vermutlich noch GNOME 1 gewesen sein. Beziehungsweise das war die Übergangszeit. Also GNOME 1 wurde bis 2001 entwickelt und GNOME 2, da gab es schon die ersten Versionen, die 2002 rauskamen. Also wird da vermutlich schon eine frühe Zweierversion mit dabei gewesen sein. Ja, und das war einfach echt schön. Also das sah optisch gut aus. Man hat eine gute Softwareauswahl mit dabei gehabt, auch wieder viel Programme. Red Hat hat auch am Anfang Codecs mitgeschippt, was dann irgendwann eingestellt wurde. Und das war so eine Zeit, auch mit den ersten Ubuntu-Versionen, wo so Dinge wie MP3-Codecs aus lizenzrechtlichen Gründen fehlten. Und das war natürlich so für jemand, der gerade frisch im Thema drin ist, extrem anstrengend, dann diese DVD- und MP3-Codecs mit reinzukriegen, weil du durftest in den Foren auch offiziell nicht nachfragen. Dann wurden gleich die Threads zugemacht und irgendwann wusste man aber, wie die Pakete heißen. Ja.
So, das heißt, du warst bei Red Hat Linux schon dabei, bevor es nicht mehr Red Hat Linux hieß, weil es hatte ja viele Namen, und das ist mir alleine schon bei diesem Experiment mit dem Halloween-Release aufgefallen. Da hieß es dann mal Red Hat Commercial Linux, dann hieß es vorher kurz Red Hat Software Linux, und ja, im Großen und Ganzen war es bis 2004 das Red Hat Linux. Das war der Name für die Distribution von Mark Ewing von Red Hat, die ja letztendlich an Endanwender herausgegeben und aufbereitet wurde, sodass Linux einfach nutzbar war. Und dann kam eine Zeit, wo Linux einen höheren Bedarf ausgelöst hat im Business. Es gab einen Markt dafür und man hat sich dann entschieden, ab 2002 Red Hat Enterprise Linux einzuführen mit Bezug auf Businesskunden. Und das eigentliche Red Hat Linux wurde dann 2004 eingestellt. Und dann hat sich ja letztendlich aus der Open Source Software Red Hat Linux, die es damals schon war und heute noch ist, auch das Fedora-Projekt gebildet. Christian, das hast du mitverfolgt auch damals, oder?
Ja, das war dann die Übergangszeit und das war eigentlich auch ganz praktisch, weil wenn du einen Red Hat Linux 9 hattest, konntest du einfach auf das erste Fedora Core 1 migrieren. Im Endeffekt war es ja die gleiche Software, nur mit anderen Assets. Und das ist ja auch der Witz dahinter, dass der rote Filzhut, das ist ja der Fedora und das widerspiegelt sich ja auch im Namen, dass halt quasi das Red Hat Enterprise Linux ist die Business-Version für die Großkundinnen und das, was die Leute zu Hause auf ihrem Privatrechner nutzen, ist dann halt die Upstream-Version, die Fedora heißt. Also das finde ich eigentlich auch ganz gut gewählt vom Branding und deswegen war es auch naheliegend, den Namen Core dann irgendwann wegfallen zu lassen. Also 2006 war das dann, dass man einfach diesen Zusatz dann weggelassen hat.
Genau, das heißt, Red Hat Linux lebt in der Form bis heute weiter und ist ja genauso relevant, also gerade für Entwickler. Und wir haben ja letztes Jahr auf der Summit mit Matthew Miller gesprochen, dem Project Lead von Fedora. Und ich glaube, du bist auch oft Fedora-Nutzer, oder nicht?
Ja, absolut. Also da ich viel mit Red Hat zu tun habe, will ich natürlich auch immer wissen, was es Neues gibt. Und es ist einfach eine Distro, die für mich sehr gut funktioniert. Und deswegen habe ich seit vielen Jahren, ich glaube, ich bin mit Fedora 36 bin ich dann eingestiegen. Ich habe es früher auch immer mal wieder benutzt, also war ja auch privat schon Linux lange eben im Einsatz. Aber da war ich irgendwie lange bei Ubuntu geblieben und hatte da auch immer mal so ein bisschen Codec- und Treiberprobleme. Aber seitdem ich es mir dann nochmal angeguckt habe, nach einer längeren Pause, funktioniert das für mich. Man kann das wunderbar benutzen, kann auch einen Release skippen. Ja, also ich habe jetzt aktuell Fedora 40. Und könnte jetzt auch auf 41 updaten. Und das ist immer so wunderbar langweilig, weil die Dinge einfach funktionieren. Es ist nicht mehr so wie früher, wo auch Dinge mal kaputt gegangen sind nach so einem Upgrade. Und die machen einfach einen sehr, sehr guten Job. Und ich bin immer ganz gut informiert, was es Neues gibt. Krieg dann so Dinge mit, wie zum Beispiel der neue Paketmanager, den R5, der vermutlich in RHEL 11 landen wird, schätze ich jetzt mal. Den kann ich heute schon testen und kann Erfahrungen mitsammeln und weiß dann, was ich bei der nächsten RHEL-Hauptversion dann damit anstellen kann. Das ist ja auch viel wert.
Ja, und für mich ist das Betriebssystem für alte Mühlen, die hier so rumliegen, also zum Beispiel für meinen T400 mit Core 2 Duo CPU, ist es das Fedora Silverblue. Mhm. Ich glaube aktuell noch 40, aber hat mir auch schon die 41 angeboten. Und wenn dein Fedora Workstation beim Update schon nicht auseinanderfliegt, dann glaube ich, wird das beim Fedora Silverblue noch viel unwahrscheinlicher passieren. Und letztes Mal brauchte ich das ja auch hier im Podcast, weil mein MacBook natürlich keinen Klinkenstecker-Mikrofoneingang hat und mein T400 hatte das. Und dann war schwupps die Aufnahme auf dem T400 gestartet im Silverblue.
Sehr
hat,
schön.
Hat funktioniert, ja. Und in meiner Familie, für jeden, der sich da nicht gegen Linux sträubt, der bekommt von mir auch ein Silverblue, weil dann habe ich nichts mehr zu tun, außer an Weihnachten einmal erklären, wie das funktioniert. Ja. Mit dem Neustarten.
Das finde ich insofern lustig, dass du das Audio-Thema ansprichst, weil das ja so ein bisschen der Running Gag ist, dass es unter Linux immer so problematisch ist, Audio zu machen. Und in dem Fall ist es mal umgekehrt. Von daher, ja, schön. Ja, und was man auch noch abschließend anmerken kann, ist, dass Fedora ein Community-Projekt ist nach wie vor, das sehr aktiv weiterentwickelt wird. Jetzt hast du ja mit Silverblue einen sogenannten Spin schon angesprochen. Das sind dann bestimmte Varianten von Fedora, die klassische Workstation, die hat halt den GNOME Desktop, aber es gibt KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, Mate, i3, LXQT, LXDE und so weiter. Also da gibt es eine ganze lange Liste und da kommen auch immer wieder neue mit dazu. Mit Miracle VM ist jetzt ein neuer reingekommen, zum Beispiel mit Fedora 41. Hast du da so einen Lieblingsspin, den du gerne mal benutzt?
Ja, also ich muss schon sagen, diese Idee des Atomic Desktops, so heißen ja auch diese Abzweiger von den Spins, die mit OS-Tree arbeiten, also mit einem imagebasierten System, die finde ich schon extrem attraktiv. Ich komme ja auch aus dem Bereich OpenShift mit CoreOS, da wird das ja genauso gemacht. Das Betriebssystem ist quasi ein Container-Image, was dann einfach auf die Festplatte entpackt wird und du hast immer eine A- und B-Partition. Das ist schon eine feine Sache. Vor allem, wenn das Update nicht funktioniert, kannst du einfach auf die B-Partition sozusagen zurückwechseln. Das ist genauso wie Smartphones das seit vielen Jahren auch machen, weil da sagt man ja auch nicht, oh, ich habe hier ein Update installiert auf dem Smartphone, jetzt muss ich es, das geht nicht, jetzt muss ich wieder formatieren und zurücksetzen. Also das geht auch gar nicht. Und ich habe mir dann ja Silverblue angeguckt. Das ist das Fedora Atomic mit dem GNOME Desktop und das Kinoite. Da habe ich mich nur drüber informiert, aber da hieß es, oh, da ist man noch nicht ganz so weit, dass man den KDE Desktop angepasst hat darauf, dass es eigentlich ein Atomic Betriebssystem ist, weil da ist in so einem Atomic Betriebssystem das meiste vom Dateisystem schreibgeschützt. Das ist Sinn des Ganzen. Es gibt quasi nur nur das Home-Verzeichnis vom User, in dem man schreiben kann, und das muss der Desktop-Manager auch erstmal und die Applikationen, die darin laufen, müssen das auch erstmal akzeptieren. Bei KDE, also bei Kinoite, bei dem Spin war es, glaube ich, das Problem unter anderem, dass du Fehler kriegst alleine schon in den Systemeinstellungen bei der Theme-Einstellung, weil er da versucht zu lesen und zu schreiben in Verzeichnissen, die einfach gesperrt sind. Und ich glaube, da muss noch ein bisschen Entwicklungsarbeit reingesteckt werden. Aber aus dem Familienkontext und für mich als Ersatzgerät, wenn mein MacBook mal wieder keinen Klinkenstecker für mich bereitstellt, dann funktioniert Silverblue wunderbar.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Thema. Das müssen wir mal in einer weiteren Folge mal näher beleuchten. Das ist so der Hype-Train gefühlt, der in den letzten 1-2 Jahren hier durch das Linux-Dorf gerauscht ist. Ganz viele Distributionen setzen das jetzt um, optional als weitere Distribution. Also es ist keine Hauptdistribution, sondern das läuft so nebenher bei den meisten Distributoren. Aber ich glaube, das ist the next big thing. Und da werden wir bestimmt in den nächsten Jahren noch viel zu hören und viele neue Versionen sehen.
Gut, dann haben wir heute mal wieder die Welt gerettet und dann verabschieden wir uns für heute.
Danke für das Gespräch, Jasper. Ich habe sehr viel mitgenommen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu dem Thema auszutauschen.
Oh ja. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schaut gerne noch in die Shownotes, da gibt es ein paar Links für die Nachlese, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.